Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. International. Eine Sendung von Fredrik Steiger und Daniel Voll.
Das Prinzip ist im Grunde klar. Es ist in Artikel 18 der UNO-Menschenrechtserklärung verankert.
Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung eines Ritus zu bekunden.
Doch die Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Das zeigt jetzt eine global angelegte Studie des amerikanischen Forschungszentrums Pew. Die Gesetze werden vielerorts verschärft. Religiös motivierte Konflikte häufen sich und münden oft in Gewalt. Und in manchen Ländern, wo zwar die Regierungen tolerant sind, machen soziale Gruppen Druck und schüren Hass. 70% der Menschen leben inzwischen in Ländern mit starken oder gar sehr starken religiösen Restriktionen. Nur gerade 15% der Weltbevölkerung genießen in ihrem Wohnsitzland weitgehende religiöse Freiheiten. Und die Tendenz ist klar negativ. In keinem Land gibt es so viele religiöse Zwänge, Verbote und ein derart hohes Maß an religiöser Unfreiheit wie in Saudi-Arabien. Viele Entscheidungsträger im Land finden das, wie Scheich Abdelrahman Al-Quahek, völlig normal. Saudi-Arabien mit seinen beiden heiligen Städten Mekka und Medina sei schließlich so etwas wie der Vatikan für die Christen. Am Petersplatz in Rom dürfe man ja auch keine Moscheen oder Synagogen bauen. Saudi-Arabien erlaubt keinerlei Kirchen und verbietet jegliche öffentliche Ausübung irgendeiner Religion mit Ausnahme des Islams. Dazu kommt, dass nirgendwo eine radikale Variante des Scharia-Rechts derart rigide angewendet wird wie hier. Eine schnelle Liberalisierung ist nicht absehbar. Doch Saudi-Arabien ist immer weniger ein Einzelfall. Ein anderes Beispiel ist der Irak. Sogar noch unter Diktator Saddam Hussein galt er für nahöstliche Verhältnisse als religiös tolerant. Christen und Juden wurden kaum behelligt. Doch das ist Vergangenheit, zeigt die Reportage von Irene Meyer aus dem Nordirak.
Die Messe ist aus. Miriam mit dem Gebetbuch unter dem Arm verlässt raschen Schrittes die Kirche. Ja, ich bin Christin, lebe aber schon sehr lange hier in Ankawa. Ihr solltet mit jenen sprechen, die in jüngster Zeit aus Mosul, aus Kirkuk oder Bagdad hierher geflüchtet sind. Die können euch viel besser schildern, was es heißt, verfolgt zu sein im Irak als Christ. Nicht so leicht, die Flüchtlinge zum Reden zu bringen, selbst in Ankawa, dem Christenviertel der Stadt Erbil, wo relative Sicherheit herrscht. Angst haben sie, viele sind traumatisiert vom Erlebten. Die Familie von Abu Farhud ist schließlich bereit für ein Gespräch. Der junge Ingenieur musste mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern aus Bagdad fliehen, hierher in den Nordirak, nach Kurdistan. Arbeitskollegen wurden entführt, auch mein Schwager wurde gekidnappt, ein Chauffeur meiner Firma erschossen, wir wurden bedroht. Es blieb uns nichts anderes als zu fliehen, sagt Abu Farhud. Seine Frau fügt an, dass die systematische Verfolgung der irakischen Christen nach dem Sturz Saddam Husseins und der amerikanischen Invasion 2003 begonnen habe. Vorher habe sie sich als Irakerin gefühlt, die in ihrem eigenen Land lebe, wie andere auch, sagt Farhud. Was sollen wir sagen, fragt ihr Mann. Wir sind Fremde, wir sind Flüchtlinge, wir sind Verfolgte im eigenen Land. Wir gehören zum irakischen Mosaik wie alle anderen. Wir sind ein ebenso alter Teil dieser Gesellschaft wie die anderen und wir steuern eigene, moderne Werte bei. Wenn die Christen gehen, fehlt dem Irak etwas. Etwas Wichtiges, sagt Abu Farhud. Viele, zu viele sind gegangen, geflohen oder umgebracht worden. Es gibt nur Schätzungen. Menschenrechtsorganisationen sprechen von 600.000 vertriebenen irakischen Christen seit 2003, was etwa die Hälfte der christlichen Minderheit im Irak ist. Gotteshäuser wurden zerstört, Priester gezielt ermordet oder entführt. Die, die geblieben sind oder überlebt haben, werden noch immer bedroht und verfolgt. Es braucht Mut und es ist riskant für sie, zu ihrem Glauben zu stehen. Vor allem in den nordirakischen Städten Kirkuk und Mosul sind die Christen Ziele von Anschlägen. Allein in den letzten Monaten wurden in Mosul mehrfach Studenten angegriffen, die mit Bussen auf dem Weg in die Universität waren, verfolgt, nur weil sie Christen sind. Der Minderheit fehlen die Schutzpatrone in der Politik und im Militär, und muslimische Fundamentalisten oder Terroristen betrachten sie als Ungläubige und Alliierte des Westens. Die christliche Minderheit gehörte früher der gebildeten irakischen Mittel- und Oberschicht an. Ali ist ebenfalls aus Bagdad in den Nordirak geflüchtet, nachdem er einen Zettel an seiner Haustür gefunden hatte mit den Worten «Haut ab von hier, tot den Christen». Im Irak könne jeder über Nacht zum Feind erklärt werden, sagt Ali. Ich mache vor allem unsere Politiker verantwortlich, die uns nicht schützen, die die Gräben zwischen den Konfessionen immer wieder aufreißen, sagt Ali. Nach den Wahlen im März hat der Terror im ganzen Land wieder zugenommen. Die Bomben zerreißen Schiiten, Sunniten und Christen.
Der Irak ist kein Einzelfall. Die Spannungen zwischen Muslimen und Christen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Auch im Westen, wie zum Beispiel das Ja zum Minarettverbot in der Schweiz oder das gute Abschneiden des erklärten Islamgegners Geert Wilders bei den Wahlen in den Niederlanden zeigen. Dafür, sagt Karl-Josef Kuschel, Professor am Institut für ökumenische Forschung der Universität Tübingen und Vizepräsident der Stiftung Weltethos, gibt es verschiedene Gründe.
Eine Situation wie im Irak kann man wohl nur aus den Bedingungen der letzten beiden Kriege erklären. Die Minderheiten, gerade die christlichen Minderheiten, werden zum Teil verantwortlich gemacht für eine Kriegspolitik, die eben von der sogenannten christlichen Supermacht, nämlich USA, geführt werden. Hinzu kommen in vielen solcher Länder auch interne Spannungen, ethnische Spannungen, soziale Spannungen. Und immer dann, wenn solche externen politischen, sozialen Faktoren hinzukommen, wird Religion instrumentalisiert für eben Unterdrückung, für Ausgrenzung, zum Teil auch für gewalttätige Übergriffe. Das heißt umgekehrt, der Islam ist von Hause aus in seiner Geschichte keine intolerante Religion. Er hat bewiesen über Jahrhunderte, dass es ein friedliches, tolerantes Miteinander geben kann. Aber wenn Religion politisch, sozial, ethnisch, ökonomisch instrumentalisiert wird, dann geht es meistens auf Kosten von Minderheiten.
Aber das Christentum und auch die westliche Zivilisation kommt ja gerade von radikalen islamistischen Kreisen zunehmend unter Druck und in die Kritik.
Ja, auch da wird eben der Westen instrumentalisiert, wird als Feindbild aufgebaut und das ist durchaus auch in islamischen Quellen immer wieder anzutreffen. Der Islam ist ja einerseits eine tolerante Religion in seiner Religionspolitik, auch in der Geschichte immer gewesen. Andererseits kennt der Islam auch schon im Koran dualistisches Denken, Gläubige, Ungläubige, Nichtglaubende, Wahrhaftglaubende, diejenigen, die die wahre Religion haben und die, die eben eine falsche Religion haben. Und ein solcher Dualismus, der eben in den Quellen selber vorhanden ist, kann unter neuen politischen Voraussetzungen dafür benutzt werden, auf Minderheiten einzuschlagen, Minderheiten auszugrenzen. Dasselbe haben wir ja nun in westeuropäischen Ländern, das ist ja jetzt die Gegenseite. Wie ist es zu erklären, dass in einem so urdemokratischen Land wie der Schweiz ein Minarettverbot eine Mehrheit findet? Wie ist es zu erklären, dass eben mit islamfeindlichen Parolen eine politische Partei in einem so urdemokratisch-pluralistischen Land wie Holland die drittstärkste Kraft wird? Auch hier sind wohl interne Faktoren in der Gesellschaft selber zu berücksichtigen.
Also die Intoleranz fußt eigentlich in einer zunehmenden Unsicherheit bei den Leuten?
Ja, es sind wohl Unsicherheiten über die eigene Identität, über den Status. Viele finden sich überfordert durch den Pluralismus, den man jetzt über Jahrzehnte etwa in einem eben so demokratisch-pluralistischen Land wie der Schweiz und wie Holland zugelassen hat. Plötzlich fühlt man sich bedroht. Es sind auch soziale Verteilungskämpfe sicher im Hintergrund. Hinzu kommen, dass Minoritäten auch hohe Kriminalität Kriminalitätsraten aufweisen. Auch das verunsichert. Also heißt die Folgerung, wir haben es mit dem Pluralismus übertrieben, wir müssen das wieder eindämmen, wir müssen diesen uns an sich fremden Gruppen Beschränkungen auflegen. Also ich denke, man darf hier nicht kurzsichtig die Religion als solche als Ursache erklären. Die Religion wird instrumentalisiert, aber sie kann auch umgekehrt instrumentalisiert werden für Versöhnung, für Toleranz, für Zusammenleben etc. Und dieser Kampf ist jetzt in vielen, auch westeuropäischen Ländern, auch islamisch geprägten Ländern, in vollem Gang.
Im malaysischen Parlament, einem modernen Bau am Rande der Innenstadt von Kuala Lumpur, wird erregt über die israelische Blockade von Gaza debattiert. Offiziell geht es dabei um Politik. Doch die Voten der Regierungsvertreter sind stark religiös grundiert. Einmal mehr, so der oppositionelle Abgeordnete Charles Santiago, missbrauche die Regierung die Religion für ihre Zwecke.
Wanting to be seen as pro-Islam, pro-Muslim and pro-Islamic, the government has used various efforts in order to push the religious button in this country.
Sie wolle zutiefst islamisch erscheinen, um die 60-prozentige muslimische Mehrheit hinter sich zu scharen und drücke deshalb ständig den religiösen Knopf. Die früher allmächtige Regierungspartei hat bei den letzten Wahlen erstmals ihre Zweidrittelmehrheit verloren, bei den nächsten bangt sie sogar um die Mehrheit.
The religious tension has resurfaced in Malaysia in the last two years. And the reason why it is resurfacing is because
diese Manipulation sei die Ursache der religiösen Spannungen seit zwei Jahren. Früher habe sich Malaysia wie andere muslimische Länder in Südostasien durch religiöse Toleranz ausgezeichnet. Dass das Rezept der Regierung verfängt, zeigt sich nach der Debatte vor dem Parlament. Muslimische Schlachtrufe gegen Israel, aber auch gegen Juden und Ungläubige sind zu hören. Die rund 20% Buddhisten im Land und die je knapp 10% Hindus und Christen sind beunruhigt. Im bescheidenen Redaktionsbüro der katholischen Zeitung The Herald rattern alte Schreibautomaten. Chefredaktor ist Father Lawrence Abrams.
It is true that for us Christians in this country things have become a bit difficult.
Das Leben für die Christen in Malaysia sei etwas schwierig geworden. Restriktionen häuften sich.
We cannot import a Bible. If we want to build churches, we must have a certain power, number of people in a certain area. We cannot build churches where we would like.
Die Einfuhr von Bibeln sei verboten worden. Für den Bau neuer Kirchen gäbe es immer strengere Vorschriften. Kirchtürme dürften auf der Spitze kein Kreuz haben. Und der Herald darf nicht mehr öffentlich verkauft, sondern nur noch direkt an Gläubige verteilt werden. Father Lawrence wurde auch verboten, das Wort Allah für den christlichen Gott zu verwenden, obschon das seit 400 Jahren in dieser Weltgegend völlig üblich ist.
In 1631 I reprinted this with a letter.
Nicht ein Gericht sprach das Verbot aus, die Regierung verlangte es. Der Streit um die Verwendung des Wortes Allah löste Demonstrationen aus und zuletzt gar Angriffe auf 11 malaysische Kirchen. Mehrere wurden in Brand gesetzt. Zögernd meint Father Lawrence:
I'm not. I mean probably because I have faith in God.
Nein, Angst habe er nicht wirklich, auch weil er an Gott glaube. Dann muss er aufbrechen nach Indien. Dort lässt er neuerdings den Webauftritt des Herald machen, aus Sicherheitsgründen. In der St. Anthony's Kirche, gleich neben dem Erzbischofssitz und der Zeitungsredaktion, lassen sich die Gläubigen nicht beirren. Obschon kein Gottesdienst stattfindet, sind viele am Beten, besonders Mütter mit Kindern. Doch von heiler Welt kann keine Rede sein. Die religiösen Konflikte verschärfen sich. Das räumen auch Muslime ein. Und vor allem Musliminnen, wie Marina Mahathir.
The response is quite unusual in terms of the violence. We've never had church burnings and all that before ever.
Die plötzliche Gewalt erschrecke sie, meint die Tochter des früheren mächtigen und schillernden Regierungschefs Mohammed Mahathir. Kirchenverbrennungen habe es in Malaysia seit der Unabhängigkeit vor über 50 Jahren nie gegeben. Empörend sei auch, dass Kartika Soekarno, eine 32-jährige Frau, zu Stockhieben verurteilt wurde.
Now suddenly we have a situation where a woman was going to be caned for basically a personal offense.
Ihr Verbrechen? Sie hat Bier getrunken. Nicht-Muslime dürfen das in Malaysia, doch Muslime werden deswegen von Scharia-Gerichten wie Schwerverbrecher behandelt. Ungerecht, findet Marina Mahathir.
When it comes to, well, when we come up against the law, for instance,
sie ist Aktivistin bei den Sisters in Islam, einer Vereinigung weltoffener Musliminnen. Ihr Büro befindet sich in einem diskreten Außenquartier. Kein Schild am Tor. Man will nicht auffallen. Trotzdem bleibt Marina Mahathir zuversichtlich. Sie glaubt nicht an eine Talibanisierung ihrer einst so toleranten Heimat.
I don't think that we are going to descend into the type of chaos that we see in some other countries. Partly I think because
Malaysia sei wirtschaftlich zu weit entwickelt, die Bevölkerung zu gebildet. Dennoch, in den malaysischen Schulen wird mittlerweile ein sehr konservativer Islam gelehrt. Malaysische Schüler rezitieren den Koran auf Arabisch, eine Sprache, die sie gar nicht verstehen. Kazi Mahmoud, der gedruckt und im Internet mehrere islamische und sehr anti-amerikanische Publikationen herausgibt, meint:
Malaysia could become closer to Arab world, being Muslims.
Malaysia sei näher an die arabische Welt herangerückt. Blickte man früher Richtung alte Kolonialhauptstadt London oder Regionalmetropole Singapur, sind heute Gaza, Kairo, Teheran oder Riad sehr nah.
It is because of this strong Western anti-Islamism.
Der Grund sei die Feindseligkeit im Westen gegenüber dem Islam, vor allem seit den 9/11-Terrorangriffen auf die USA.
The anti-American sentiment grows deeper and further, and when we hear stories of the wrongful doings in Afghanistan, Pakistan, Yemen,
die Wut auf die USA wachse unter den Muslimen in ganz Südostasien. Man sehe, was die USA in Afghanistan, in Pakistan, in Guantanamo oder Abu Ghraib täten. Zur Prügelstrafe für die biertrinkende Kartika meint er:
This is a Muslim matter. It is purely Muslim. It is purely Muslim matter. A lady who drank beer, which is not allowed according to Islam.
Das sei eine rein muslimische Angelegenheit. Andere gehe das nichts an. Die Frau habe gesündigt und basta. Die Tatsache, dass in Malaysia die Schulen immer mehr nach religiöser Zugehörigkeit getrennt sind, stört Kazi Mahmoud ebenso wenig, wie dass im Land zweierlei Recht gilt. Das Scharia-Recht für Muslime und das Zivilrecht für alle übrigen Bürger. Der Druck der Fundamentalisten steigt. Die junge Muslimin Nora Murad, die das malaysische Büro von Amnesty International leitet, sagt es klipp und klar:
My personal life is closely and closely being invaded. I need to know what to drink, where to drink, what to eat, where to eat, what to wear, how and when. I need to be really aware.
Man dringe immer mehr in ihr ganz persönliches Leben ein. Sie müsse aufpassen, was sie trinke, wo sie trinke, was sie esse, welche Kleider sie trage. Es werde enger und enger. Die religiös-konservativen gewinnen die Oberhand. Vom toleranten Islam Topical kann kaum noch die Rede sein in Malaysia. Aber nicht nur in muslimischen Ländern nimmt die Intoleranz zu. Auch in den USA ist das so, wie Peter Vögeli berichtet.
Das kann einem überall passieren in Amerika, sogar in Wink, Texas. Einem Stück Land so flach und leer, dass man glaubt, die Erde sei eine Scheibe. Einem Kaff unter gleißender Sonne mit 900 Einwohnern. Es kann einem passieren, wenn man sich die original violette Brille von Roy Orbison aufsetzt. Denn der Sänger von Pretty Woman stammt aus Wink, Texas. Man kann zu einer ersten Interviewfrage bei einem Orbison-Experten ansetzen und dann aus heiterem Himmel mit einer überraschenden Gegenfrage konfrontiert werden.
What do you think's going on in the world?
Was geht in der Welt vor? Bei dieser Frage weiß man sofort, worum es geht.
What's going on in the world is a battle between good and evil. It has always been going on.
Es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse.
We are approaching an end. Absolutely. That end is coming. Where are we now? I would say we're probably 70% or 80%, but nobody knows along the way to the point where the true Lord over mankind returns to the earth.
Wir sind kurz vor dem Ende der Welt, vor der Rückkehr Gottes, sagt Walt Quigley, der seit 10 Jahren Roy Orbison imitiert, aber gleichzeitig seinen Glauben in die Welt trägt. Vor allem, wenn er einen unter der Wüstensonne schwitzenden Reporter vor sich hat und in ihm einen bekehrbaren Sünder vermutet. Das kann einem überall und gerade in Amerika passieren. Kein Wunder. In den USA gibt es 2000 verschiedene, vor allem christliche Glaubensrichtungen, 7000 verschiedene Bibeleditionen, 3/4 der Amerikaner sind Christen, 80% davon glauben an Wunder, Himmel, Hölle und Engel, 60% an die Arche Noah und dass die Erde in 6 Tagen erschaffen wurde. Die USA sind eine der christlichsten Nationen der Welt, obwohl
There is no mention of God in our Constitution, and that was deliberate. We have a godless Constitution.
Obwohl Gott in der Verfassung nicht erwähnt wird, wie Barry Lynn, Präsident der Americans United for Separation of Church and State, betont, einer Gruppierung, die auf die verfassungsmäßige Trennung von Kirche und Staat pocht. In Amerika wäre es undenkbar, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht, und dennoch ist das Christentum in Alltag und Politik allgegenwärtig. Besonders einflussreich waren die Evangelikalen zur Zeit von Präsident George W. Bush. Der Krieg in Irak wurde mancherorts als biblisches Armageddon, als Ende der Welt, als letzter Kampf zwischen Gut und Böse interpretiert, auch von Präsident George W. Bush.
Now there's no question I think that George Bush flirted a great deal with the idea that we were at the end of history and that 9/11 was a signal that things were getting much much worse.
George W. Bush selbst habe mit der biblischen Idee vom Ende der Geschichte geflirtet. Die Anschläge vom 11. September waren auch eine perfekte Vorlage dafür. Aber
Someone recently did a survey and found that Obama was more likely than George Bush to actually talk about his Christian beliefs.
Nach einer neueren Statistik erwähne Präsident Obama Jesus öfters in öffentlichen Statements, als dies Präsident Bush getan habe, sagt Lynn. Wahr oder nicht? Kein amerikanischer Präsident kann die christliche Religion ignorieren. Zu wichtig sind die christlichen Wähler. Weil Amerika das Refugium für die religiös Verfolgten aus Europa war und weil sich der Staat aus Religionsfragen heraushielt, wurden die Kirchen so stark. Und
I think America is more tolerant of religious diversity than many countries.
Amerika sei religiös toleranter als viele Länder, weil die Religionsfreiheit Teil der Verfassung, weil Amerika ein traditionelles Einwanderungsland sei, sagt Barry Lynn. Ein Minarettverbot hätte in einer landesweiten Abstimmung in den USA keine Chance.
I think in a nationwide vote it would be unlikely that the whole country would vote for something like a prohibition of minarets.
Nicht zuletzt, weil es verfassungswidrig wäre, Synagogen und Kirchtürme zu tolerieren, nicht aber Minarette.
Mosques, no, churches, yes, synagogues, yes, temples, yes. That kind of mistreatment of one religious group's buildings would be ruled unconstitutional.
Trotzdem, es gebe zwar keine Diskriminierung, aber eine gewisse Feindseligkeit gegen nichtchristliche Mainstream-Kirchen. Ein Mormone könne kaum je Präsident werden und die Moslems seien nach 9/11 großem Misstrauen ausgesetzt gewesen.
I don't believe that most religious minorities face structural discrimination in the United States, but it's also true that there is a widespread hostility to any non-mainstream Christian or Jewish membership or tradition.
Herr Kuschel, Religion ist ja seit jeher eigentlich ein beliebtes Machtinstrument. Warum eigentlich eignet sie sich so dazu?
Nun, weil hier der Wille des Höchsten natürlich auf dem Spiel steht und die Vertreter der Religion verstehen sich als Sprecher dieses höchsten göttlichen Willens. Und dieser höchste göttliche Wille soll ja nicht nur sozusagen im eigenen Herzen, er soll ja auch in der Gesellschaft, im Zusammenleben der Menschen durchgesetzt werden. Also gerade weil die Religion ja die höchsten Werte vertritt, ist sie natürlich in Gefahr, sind die Vertreter in Gefahr, sich eben auch in Machtpositionen hineinzudrängen, sich als Bemächtigte, Bevollmächtigte aufzuspielen. Und sie merken oft nicht, dass das ein eklatanter Missbrauch der Religion ist, denn auch für den Islam gilt, erst recht für das Christentum, Machtausübung im politischen Sinne bedeutet vielfach Korruption der Religion. Und das bedeutet, dass die Religion an Glaubwürdigkeit, an moralischer Orientierungskraft verliert.
Wobei sich zeigt, dass Religion auch da verpolitisiert wird, wo Religion und Staat ganz strikt getrennt sind, wie das zum Beispiel die USA zeigen.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, haben Sie völlig recht, dass wir ja auch in den USA einerseits eine hohe Pluralität haben, aber das heißt auf gar keinen Fall, dass es da nur Duldsamkeit gibt, dass es da nur schiedlich-friedliches Miteinander gibt oder sogar nur eine blühende pluralistische Landschaft, wo jeder mit jedem kann. Es gibt gerade auch in den USA sehr starke fundamentalistische Gruppen, die sich ausgrenzen, die anderen als Feinde betrachten. Also innerhalb des Pluralismus, das ist die Lehre aus der Situation in den USA, innerhalb des äußeren verfassungsmäßigen Pluralismus kann es eine Höchstmaß auch an Intoleranz in bestimmten Gruppen geben.
Und heißt es, dass dann diese Intoleranz noch stärker wird, wo Christen und Muslime beide für Allah Herr dasselbe Wort gebrauchen, wo man um diesen Wortgebrauch dann streitet.
Ja, denn das Wort Allah im Arabischen ist nichts anderes als das Wort für Gott. Und auch arabisch sprechende Christen benutzen dieses Wort. Jetzt plötzlich kommt eine Strömung auf, auch von fundamentalistisch-islamischer Seite, wo man diesen Allah sozusagen für sich reklamiert und das Wort als Waffe benutzt zur Ausgrenzung und Abgrenzung. Nach dem Motto, wir haben den wahren Glauben und ihr glaubt an einen Götzen. Dasselbe haben wir spiegelbildlich auf der anderen Seite im rechten Spektrum des Christentums. Fundamentalistisch-christliche Kreise behaupten ja auch seit Jahrzehnten, der christliche Gott sei nicht identisch mit Allah, der dreieinige Gott sei etwas völlig anderes. Die Muslime glaubten eben an einen falschen Gott oder an einen selbstfabrizierten Gott, der mit dem wahren Gott nichts zu tun habe. So berühren sich wieder einmal die Extreme miteinander. Das sind verhängnisvolle Entwicklungen, die man sorgfältig beobachten und die man als jemand, der wie ich in der theologischen Grundlagenforschung zu Hause ist, analysieren muss und dann natürlich entschieden dagegen argumentieren muss. Denn das wäre ein Rückfall wirklich in ein mittelalterliches Denken, wenn wir wieder anfingen, Gott und Götzen zu unterscheiden, wo wir gerade gelernt haben, dass die drei Religionen, Judentum, Christentum und Islam, Kinder Abrahams sind und den einen Gott Abrahams anbeten.
Sie haben gesagt vorher, Herr Kuschel, Religionen könnten auch ein Beitrag für den Frieden sein. Warum ist dieser Anspruch so schwierig einzulösen?
Nun, wir haben natürlich Beispiele, grandiose Beispiele, dass das ja gelungen ist, und zwar in allen Religionen. Nicht wahr? Ich sagte ja, der Islam ist ja von Hause aus also nicht intolerant, gerade gegenüber Juden und Christen nicht. Und Sie müssen nur mal einen jüdischen Historiker fragen, der wird Ihnen sagen, dem Judentum ist es unter islamischer Herrschaft unendlich viel besser gegangen als unter christlicher Herrschaft. Unter islamischer Herrschaft konnten Juden überleben, unter christlicher Herrschaft mussten sie vielfach um ihr Leben bangen. Nein, es gibt in der Tat Friedenspotenziale in den Religionen. Die Aufforderung zum Frieden ist auch ein Gebot des Koran, ist auch ein Gebot der Bergpredigt, ist auch ein Gebot der großen Propheten Israels. Also bei aller Unterschieden darf man auch so etwas wie ein Versöhnungsgebot in den Religionen entdecken. Und das hat etwas mit dem Liebesgebot zu tun. Es haben ja vor 3 Jahren 138 muslimische Autoritäten in aller Welt ein großes Dokument verabschiedet, ein Aufruf zum Dialog an die Führer christlicher Kirchen und haben herausgestellt, das Zentrum des Islam ist das Doppelgebot der Liebe, Gottes Liebe und Nächstenliebe. Und da sehen Sie die Gemeinsamkeiten mit dem Christentum. Und das Liebesgebot haben wir Christen bekanntlich nicht erfunden, sondern haben wir aus der Tora Israels. Also da gibt es durchaus Quellen. Man muss das in den Vordergrund rücken und alles andere von dort her interpretieren. Und natürlich auch die Auswüchse und die Extreme bekämpfen. Denn das eine ist mir klar, auch der Versöhnungsauftrag der Kirchen ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es ist keine Harmonieveranstaltung. Man muss immer wieder auch kämpfen und streiten dafür, dass die Versöhnung sich letztlich durchsetzt und nicht der Hass und die Ausgrenzung.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.